Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich wieder auch dieses Jahr hier dabei sein darf, mit euch diese Jugendtage verbringen darf. Und das ist immer wieder so, wenn wir uns mit den Brüdern unterhalten und uns an diese Zeit der Jugendbibeltage erinnern, ist es für uns immer wieder ein Segen, weil wir nicht nur mitbringen, sondern wir auch mitnehmen vieles, was uns ermutigt, was uns ein Segen ist, und wir dürfen es so in unserem Alltag immer wieder ins Leben mitnehmen, uns daran erinnern. Und das ist gerade das Schöne, dass man so viel jedes Mal lernen kann. Wir hatten schon gestern einen so wunderbaren Einstieg in diese Jugendbibeltage, in das Motto, wo uns durch die Versammlung, durch den Gottesdienst und auch durch die erste Stunde so das Motto vor Augen gestellt worden ist: mehr sein. Mehr sein als nur ein bloßer, einfacher Schein. Und wir haben auch gesehen, wie wichtig und notwendig es ist, dass wir dieses Licht in der Welt sind. Dass es unsere Verpflichtung ist, im Dienst des Königs ein Licht zu sein. Licht in dem Sinn, dass wir die Botschafter an Christi Stadt hier in dieser Welt sind und unser Leben auf Christus hinweist. So wie Jesus das einmal gesagt haben: wenn die Menschen eure Werke ansehen, dass sie den Vater im Himmel preisen können. Wir wollen mit den Unterrichtseinheiten weitermachen, und das Thema, wie ihr seht, für diese Stunde heißt Leben oder Leben aus Gott. Das Erste, was uns hier in diesem Thema so ein wenig auffällt, wenn wir es betrachten, ist dieses eine vordere Wort: Leben. Ich denke, jeder von euch hat schon mal diese Aussage gehört von Mitmenschen, von Jugendlichen, die um euch herum sind: ich möchte leben. Was ist damit eigentlich gemeint? Ich möchte leben. Leben oder leben wollen. Wenn wir über dieses Thema nachdenken, dann fällt uns auf, dass diese Aussagen dazu im Prinzip führen, diese Meinung zu entwickeln: ich möchte leben, ich möchte meine Freiheit genießen, möchte das Leben auskosten. Und leben sozusagen in dieser Welt so, dass ich meine Zeit, mein Leben genießen kann. Leben bedeutet für viele Menschen unserer Zeit die Freiheit, mit allem, was das Leben bieten kann, für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und es zu genießen. Sehr oft wird dieser Begriff gesagt: ich möchte etwas aus meinem Leben haben. Und damit erklärt man, dass der Mensch seine Freiheit, seine Anreize, seine Interessen, seine Lust zügellos, ohne jegliche Einschränkung ausleben möchte. Deswegen sind viele um uns herum auch im Grunde genommen so ausgerichtet. Genieße dein Leben in vollen Zügen. Dazu wurdest du ja im Prinzip geschaffen, um Spaß zu haben, um Freude zu erleben, ja, das Leben wirklich irgendwie auszukosten, indem wir uns vielleicht gutes Essen gönnen, teure Kleider, vielleicht ein gutes Auto, unseren Körper mit Kosmetik und mit allem anderen verwöhnen, vielleicht Spaß in der Sexualität haben. Und das verstehen die meisten Menschen unserer Zeit unter dem Begriff Leben. Möchte etwas in meinem Leben haben, möchte etwas vom Leben haben. Tu, was du willst, was dir gefällt, vor allem wenn du noch jung bist, wenn du Gelegenheit dazu hast. Denn dazu ist das Leben ja da. Und man lebt schließlich nur einmal, deswegen genieße es. Wisst ihr, ihr Lieben, interessant ist, und Henry kam ja auch schon darauf, dass in der Bibel eine so ähnliche Aussage ist, was das Leben genießen betrifft. In Prediger 11, Vers 9, da heißt es: So freue dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deiner Jugend. Tu, was dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt, und wisse, dass Gott dich für all das vor Gericht führen wird. In diesem Sinn gibt uns hier Salomo diese Vorwarnung. Denn im nächsten Vers heißt es gleich, unser Leben ist eitel, es vergeht. Und er gibt uns diese Anmerkung oder diesen Verweis darauf: Dein Leben, du kannst es gebrauchen, du kannst es genießen, du kannst deine Augenlust ausleben, du kannst es für dich in Anspruch nehmen. Aber der Schwerpunkt des Ganzen, er liegt darin, sei dir bewusst. Es geht nicht einfach so vorbei, sondern für alles, was du tust, wirst du vor Gott verantworten müssen. Du wirst schon eine Antwort geben müssen auf das, was du tust. So, und als ich darüber so nachdachte, über das, was uns so das Leben bieten kann, fiel mir eine bestimmte Begebenheit aus der Bibel ein. Wenn ihr darüber nachdenken würdet, was so das Leben anbietet und wie man das Leben genießt, was für eine Schriftstelle oder was für ein Punkt der Bibel würde euch einfallen? Bitte? Richtet auch an diese Begebenheit in diesem Zusammenhang. Ich glaube, dass bevor er von zu Hause ging, hat ihm irgendwie ein Gedanke beschäftigt und irgendwas drehte sich in seinen Gedanken und er dachte doch über irgendwas nach. Er dachte sich vielleicht, wenn ich von zu Hause gehe, dann kann ich meine Freiheit ausleben. Ich kann das genießen, was ich zu Hause nicht machen kann. Mag sein, dass er an eine Großstadt dachte, wo er das Leben so richtig in Anspruch nehmen kann. Wo er sich fürs Leben Pläne ausmalte, wo er darüber nachdachte, was alles ihm die Freiheit bieten kann. Und warum das so anzunehmen ist, ist, weil gleich in den nächsten Versen in Lukas 15 heißt es: Und er ging weg und er verprasste sein Leben dort. Also er nahm wirklich das in Anspruch, was er sich so im Voraus schon ausgemalt hatte. Bevor er zum Vater kam und bevor er ihm sagte: Weißt du, gib mir das Erbteil, das mir ansteht, dachte er sich schon, was er mit dem Ganzen machen kann. Wie er das Leben genießen kann, wie er das Leben für sich in Anspruch nehmen kann und was er alles aus dem Leben machen kann. Aber das, was er sich dachte, das führte ihm in eine richtig starke Sackgasse. Er kam an einem Punkt in seinem Leben, wo er nichts anderes mehr hatte, als nur noch die Schweine, auf die er aufpassen musste. Und das heißt, er hatte Verlangen danach, seinen Bauch vor Hunger zu speisen mit den Triebern, die die Schweine aßen, aber selbst die hatte er nicht. Diese zügellose Freiheit, die führte ihm dazu, dass er in diese Sackgasse hereingeraten ist. Vor einigen Tagen kam mir ein Traktat in die Hände. Ihr kennt das wahrscheinlich. Das heißt Seine Niagara-Fälle. Und ich las es wieder so durch und ich habe es schon einige Male gelesen und das fiel mir wieder genau dieser Punkt ein, wie oft es im Leben vieler, vieler Menschen auch genauso geht, wie dort beschrieben wird. Dort wird beschrieben eine Situation von einem Raubvogel, der über die Niagara-Fälle kreiste. Und er sah dem Abhang runter ein totes Tier schwimmen. Und da er gierig und hungrig war, setzte er sich auf dieses Tier und stach seine Krallen ganz tief in das Tier hinein, weil die Wellen und die Unruhe, die konnten ihm dabei stören, damit er sich festhalten kann. Und er genoss und fraß, so viel er konnte. Mit rasanter Geschwindigkeit kam er aber den Fellen entgegen. Und er versuchte, so viel wie möglich davon zu genießen, wohl in dem guten Gedanken, wenn er dann an der Kante steht und wenn das Opfer runterfällt, er seine mächtige Flügel ausbreiten könnte und das Opfer sein lassen kann und wegfliegen. Er konnte genießen, er konnte sich davon speisen. Aber in diesem eiskalten Wasser froren seine Krallen ein. Und er bemerkte es gar nicht. Und als dann das Opfer an der Kippe stand und diese Felle runterfiel, versuchte er, sich loszumachen. So wurde er zu dem gesamten Opfer. Und dieses tote Tier, das zog ihn mit einem ohrenbetösendem Geschrei, kam in die Tiefe des Lebens, wie viele Menschen sich genauso das vorstellen und ausmalen. Sie denken, ich bin der Herr über die Situation meines Lebens. Ich kann rechtzeitig, wenn es dann soweit ist, es loslassen. Ich kann aufhören. Ich kann mich freimachen. Und er merkt nicht, dass das Opfer ihm so stark hält, dass er letztendlich nicht mehr der Freie ist, sondern das Opfer ihm mitzieht. Und wenn dann der Augenblick kommt, wenn er kippt, versucht er sich loszumachen. Er versucht sich von dem Opfer freizumachen. Aber es zieht ihm mit. Und letztendlich wird er selbst, der Mensch, der so gedacht hat, zu diesem gewaltigen Opfer. Selbst die lautesten Stöhne und Schreie, die helfen nicht. Er wird mit hinuntergezogen. Er wollte leben, er wollte genießen. Er hatte seine Freiheit, wie dieser Raubvogel. Aber das Ganze brachte ihm dazu, dass er zum Opfer geworden ist. Er wollte leben. So in diesem Sinn kann man das erste Wörtchen, das in unserem Thema oben steht, Leben beschreiben. Leben. Aber ihr Lieben, da gibt es noch etwas mehr. Da geht es nicht nur um ein Leben, das in der Freiheit, in diesem Sinn, wie wir es eben gesehen haben, geführt werden kann. Es gibt noch ein weiteres Leben, ein Leben, das Gott uns schenkt. Wir wollen im nächsten auf drei Gedanken eingehen und so ein wenig im ersten Punkt auf den Sinn unseres Lebens schauen und im zweiten Punkt auf den Wert unseres Lebens und im dritten Leben aus Gott als ein Geschenk an uns Menschen. Nun zum ersten Punkt, der Sinn des Lebens. Bestimmt hat sich jeder Mensch schon einmal die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Welchen Sinn hat das alles eigentlich? Habe ich überhaupt einen Wert? Für wem habe ich in dieser Welt eine Bedeutung? Wem bedeute ich persönlich etwas? Und was ist der Sinn und der Zweck und das Ziel meines Lebens hier in dieser Welt? Ist das, was wir um uns herum sehen, alles, was unser Leben im Grunde genommen ausmacht? Wisst ihr, ihr Lieben, manche Menschen scheinen auf der Suche nach Anerkennung und nach Bedeutung zu verzweifeln. Tatsache ist, dass sehr viele Menschen um uns herum gar nicht so richtig wissen und gar nicht so richtig verstehen, wozu sie eigentlich in dieser Welt leben. Wozu lebe ich in dieser Welt? Und sie versuchen sich ja mit dem abzugeben, von einem Event zum anderen, von einer Party zur anderen, damit sie irgendwie sich beruhigen können, von einer Beziehung zur anderen, in dem Glauben, dass sie irgendwann es geschafft haben, dauerhaft innerlich zufrieden zu werden. Aber ihr Lieben, das Leben, es besteht nicht nur aus möglichst viel zu erleben oder sich selbst erfolgreich zu sehen. Im Grunde genommen ist unser Leben nicht sinnlos, sondern Gott hat für jeden Menschen einen Plan, der zu einer persönlichen Beziehung zu ihm führt und damit zu einem erfüllten Leben mit Gott. Gott, er hörte uns nicht auf zu lieben, nachdem der Mensch seine Gemeinschaft aufgekündigt hat. Nachdem der Mensch es für sich persönlich gewählt hat, seinen eigenen Weg zu gehen und ohne ihn zu leben. Er hörte nicht auf, uns trotzdem zu lieben. Und wisst ihr, dieser Gott, der uns liebt, der streckt seine Hände bis heute noch durch Jesus Christus nach jedem Menschen dieser Welt, nach jedem Menschen, der auf diesem Planeten wohnt, aus in seiner Liebe. Und weil es einen persönlichen Gott gibt, ihr Lieben, haben wir Menschen einen unschätzbaren Wert. Und wir haben ein Ziel und wir haben einen Zweck, wenn wir auf dieser Erde leben und wenn wir über diese Erde unser Leben führen. Salomo fasst es einmal in seinen Worten in Prediger 12, Vers 13 und 14 so zusammen. Fassen wir alles zusammen, heißt es hier. So kommen wir zu dem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Und das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten, über die guten und über die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Salomo sagt, dass das ganze Leben eigentlich nur dann einen Sinn hat, wenn wir Gott in Ehren halten und seine Gebote tun, wenn wir nach seinem Willen leben, wenn wir Gott in unserem Leben als unseren Schöpfer haben und mit ihm Gemeinschaft in unserem Leben haben. Ein riesiger Bestandteil vom Ziel unseres Lebens ist also der, dass wir Gott unser Leben anvertrauen und mit ihm durch dieses Leben gehen. In Psalm 73 fasst Asaf auch dieses in wunderbarer Art und Weise zusammen. Er bringt das dort zum Ausdruck, er schaute so die Menschen an, wie sie leben, wie sie sich an den Leben der anderen bereichern. Sie denken und es geschieht, sie befehlen und es wird so gemacht. Und letztendlich fühlt es sich irgendwie so, als ob seine Füße wackeln. Unter ihm. Er kommt in die Versuchung, so zu denken und zu denken, dass das, was sie tun, auch richtig ist. Und dann heißt es, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Und dort in dem Heiligtum Gottes, vor Gottes Thron, sah er das Ende dieser Menschen an. Und er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir. Dennoch bleibe ich an dir, denn in dir ist mein Leben. In dir finde ich alles, was ich brauche und was ich nötig habe. In dir ist alles, was mein Leben beinhalten kann. Zweitens, der Wert unseres Lebens. Haben wir schon irgendwas wann darüber nachgedacht, was gibt uns Menschen einen solch großen Stellenwert vor Gott? Warum sind wir Menschen so hochgeachtet vor Gott? Was macht diesen Wert in uns Menschen aus? Auch hier gehen wir auf 3 Punkte ein. Der erste: wir sind Gottes Schöpfung. Um Henry wurde schon ein wenig angesprochen. Ihr Lieben, wir sind mehr als nur das Ergebnis einer langen kosmischen und biologischen Entwicklung oder Zufalles. Wir sind von Gott geschaffen. Und zwar maßgeschneidert durch den größten Designer dieser Welt, durch Gott selbst. Als wir im Mutterleibe gebildet wurden, sagt uns die Bibel, war Gott schon dabei. Und es heißt in Psalm 139, 13 und 14 und 16 so: Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl an. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Gott hat uns geschaffen, ihr Lieben. Und er hat uns geschaffen, so wie wir sind. Henry hatte schon angesprochen, er gab uns Fähigkeiten, wunderbare Talente. Er gab uns die Möglichkeit zu denken. Wir sind nicht irgendwie das Produkt eines Zufalls oder eines evolutionären Prozesses oder sonst irgendwie. Wir sind durch Gott geschaffen. Und das gibt uns einen solchen Stellenwert in dieser Welt. Unser Leben in dieser Welt ist Gott bewusst. Es ist ein bestimmter Akt Gottes, den er getan hat, als er uns schuf. Als wir zu Gott kamen, brauchte sich Gott überhaupt nicht über uns wundern. Er wusste, wie wir sein werden. Er wusste unsere Wege im Voraus. Er wusste, wer und was wir sein werden und wie wir leben und was wir tun werden. Er hat uns geschaffen und wir sind das Produkt seines Herzens und seiner Hand. Und das alles gibt uns Menschen einen enorm hohen Stellenwert in dieser Welt. Wir sind im Grunde genommen das einzigartige Wunder Gottes. Wisst ihr, im Moment leben circa 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und schon allein ihre Fingerabdrücke und die Struktur unserer DNA, die ist absolut eigenartig. Die DNA des Menschen in ihrer Komplexität, die ist ein Wunder für sich. In jeder Zelle unseres Lebens, unseres Körpers steckt eine DNA-Kette über den gesamten Bauplan unseres Lebens. Unheimlich viele Informationen, die in jeder Zelle unseres Lebens, unseres Körpers stecken. Wir denken an die genialen Systeme unseres Körpers. Wenn wir schon allein das bedenken, wie viele Systeme miteinander verkoppelt in unserem Körper sich befinden und ihre Prozesse durchlaufen. Wir denken da an Kreislaufsystem, Nervensystem, Muskelsystem, Atemsystem, Gehirn. Wir denken an das Gesamte, wie der Mensch sich entwickelt von einem Baby, von einem Kind zu einem Erwachsenen. Es ist ein Wunder an sich. Und wie die Rückbildung wieder funktioniert, dass ein Mensch wieder zurück zu einem älteren Mensch wird. Der ganze Körper, alles reagiert wieder auf die Alterung und bildet sich wieder auch zurück. Ich habe so ein wenig in der Vorbereitung gelesen, unser Kreislaufsystem. Allein das, es ist ein unheimlich großes Wunder, was in uns dort funktioniert, was wir gar nicht sehen, woran wir dann gar nicht denken. Ich habe gelesen, dass die Gesamtlänge der Blutgefäße in uns, wenn wir alle Blutgefäße, die in unserem Körper sind, zusammenlegen würden, dann kommen wir auf eine Länge von 100.000 Kilometer. Und das ist das Zweifache von unserem Erdumfang. Das Herz versorgt die Körperzellen kontinuierlich durch Sauerstoff und Nährstoffen. Wenn wir uns ruhig oder in der Ruhephase unseres Lebens, schlägt das Herz 60 bis 90 Mal pro Minute und pumpt dabei ca. 5 bis 6 Liter Blut durch die Gefäße. Ein Erwachsener hat 5 bis 7 Liter Blut im Körper. Man sagt etwa 8% des Körpergewichts. Diese Blutmenge, sie fließt am Tag 2000 Mal durch den Körper. Das sind im Grunde genommen rund 10.000 Liter Blut, die täglich durch unser Herz gepumpt werden. Wir sind ein einzigartiges Wunder Gottes. Wir sind so komplex und wir sind als Individuum Gottes geschaffen. Seine Handschrift ist in allem zu erkennen und das macht uns Menschen so präzise, so genial. Das macht uns so wertvoll vor ihm, weil er uns so komplex, so präzise geschaffen hat. Als ein Individuum mit all den Fähigkeiten, Talenten, die auch schon gesagt worden sind. Und weil Gott ein solches Wunder geschaffen hat, deswegen haben wir einen solchen Wert in seinen Augen. B. Wir sind nicht nur seine Schöpfung, sondern wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Und das macht unseren Stellenwert vor Gott nochmal ein Stück wertvoller. Gott hat auch Steine geschaffen, er hat alles andere geschaffen, aber wir Menschen sind vor ihm viel, viel wertvoller wie die Natur, die Bäume, die Tiere und die Steine, weil wir Menschen sind. Warum? Weil ein Stein oder die Natur nicht im Bilde Gottes geschaffen worden ist, sondern wir Menschen. Und deswegen haben wir einen unschätzbaren Wert, weil wir nach seinem Bild geschaffen wurden. Das ist es, was uns über die Tierwelt und den Rest der Schöpfung so stark erhöht. Wir sind von Anfang an im Bilde Gottes geschaffen worden. Dadurch haben wir auch die Fähigkeit, vernünftig zu denken, weil wir nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Wir haben die Fähigkeit, schöpferisch tätig zu sein, etwas herstellen, etwas aus nichts etwas machen zu können. Wir haben die Fähigkeit, die Schönheiten Gottes zu bewundern und uns an dem, was er uns gegeben hat, zu erfreuen. Und wir haben die Fähigkeit, Liebe zu empfinden und die Liebe weiterzugeben. Durch die Ebenbildlichkeit Gottes sind wir ein geistliches Wesen und das ist das Wesentliche in dem Ganzen. Durch die Ebenbildlichkeit Gottes sind wir ein geistliches Wesen mit ewigen Eigenschaften. Und wir haben eine lebendige Seele. Eine lebendige Seele, die ewig lebt. Wisst ihr, die nie endet, die uns mit der Geburt gegeben worden ist, aber die im Grunde genommen nie endet. Und wenn wir einmal nicht mehr da sind, in der Ewigkeit sind, es ist unfassbar, dieser Gedanke. Wenn wir 1000 Jahre, wenn wir 1 Million Jahre dort in der Ewigkeit verbracht haben, dann ist es nicht mal eine Sekunde näher zum Ende gekommen. Ewig. Diese Begrifflichkeit, sie passt gar nicht in unsere natürliche Gedankenwelt, in unser Verstand. Und diese ewige Seele schenkte Gott uns. Und deswegen hat der Mensch einen so hohen Stellenwert vor Gott. Wir haben uns nicht lange entwickelt, um all diese Besonderheit, um all diese Fähigkeiten und Talente zu haben, irgendwie sie zu bekommen, sondern Gott legte uns Menschen diese Sachen bei. Und wir sind in der Verpflichtung, mit denen, was uns Gott gegeben hat, zu arbeiten, zu wirtschaften, sie weiterzuentwickeln, sie zu vermehren in uns und dafür einzusetzen, dass Gott in unserem Leben zur Ehre kommen soll. Wir sind von Gott so geschaffen worden, und die Bibel beschreibt es uns in 1. Mose, Henry hat es gelesen, 1,26, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde. Gott hat es so wunderbar und so einfach gemacht. Ich kann mich an eine interessante Begebenheit erinnern, wo ich gelesen habe, ein Kind oder ein Teenager kommt zu seinem Opa und der Opa liest mit ihm die Bibel und erklärt ihm, oder eine Geschichte über die Schöpfung, und erklärt ihm dann, wie Gott wunderbar das Ganze gemacht hat. Der erklärt ihm so ein wenig die ganzen Entfernungen, wie weit es ist zu dem Mond, wie weit es von uns ist zu der Sonne, die Lichtgeschwindigkeit, 150 Millionen Kilometer in die Sekunde. So schnell. Das ist so, wie wenn wir in einem Augenblick 7-mal um die Erde kreisen würden. Und mit dieser Lichtgeschwindigkeit braucht der Mensch 8,5 Minuten, bis er von der Erde zur Sonne fliegen könnte. Diese Entfernungen. Gewaltig. Um zu einem größeren nächsten Stern zu kommen, braucht der Mensch mit dieser Geschwindigkeit 4,5 Jahre. Und das alles innerhalb unserer Galaxie. Und dann gibt es Millionen von Galaxien. Diese Entfernungen, die können wir uns nicht mal im Geringsten vorstellen. Und als der Junge das Ganze zuhört, so sagt er, Opa, glaubst du, dass es außerhalb unserem Planeten noch Leben gibt? Der Opa denkt so nach und sagt, ich glaube nicht daran. Da glaubst du nicht, dass es noch an irgendeinem Planeten, an irgendeinem weiteren Planeten, irgendwo auf einem Stern außerhalb unserer Galaxie noch Leben gibt? Der Opa sagt, ich glaube nicht. Zumindest lese ich es nirgendwo in der Bibel raus. Ja, sagt der Junge, aber warum hat sich dann Gott so viel Mühe gemacht mit der ganzen Schöpfung? Das sind unvorstellbare Weiten, die Gott geschaffen hat. Dann lächelt der Opa nur und sagt, mein Junge, das war überhaupt nicht schwer für Gott. Gott sprach und es wurde. Die größte Mühe, die Gott hatte in seinem ganzen Prozess der Entstehung der Welt, die größte Mühe, die Gott hatte, war die Sünde des Menschen, als er seinen Sohn für die Sünder hingeben musste. Das hat Gott Mühe bereitet. Alles andere hat ihm keine Mühe bereitet. Er sprach und es wurde. Ja, ihr Lieben, so wunderbar ist es. Gott schuf uns und er gab uns eine Seele. Und das gibt uns Menschen einen unheimlichen Stellenwert vor Gott. Vor Gott, der uns liebt. Der Psalmist fasst es in diesen Worten zusammen und sagt, hier im Psalm 8, Schlagen wir mal das nochmal auf. Psalm 8, Vers 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschensohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Und somit ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Wir unterscheiden so uns von allem anderen, was Gott geschaffen hat, weil wir einen unheimlichen Stellenwert vor Gott haben. Wir als Menschen haben in der Schöpfung Gottes einen unheimlich großen Stellenwert, den niemand mehr einnimmt außer uns Menschen. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes und deswegen ein unvorstellbares Wunder an sich. C. Wir sind von Gott geliebt. Gott liebt uns, und das ist das Größte, im Grunde genommen das Größte, was uns vom Rest der Schöpfung unterscheidet. Gott liebt uns. Henry hat es auch schon angesprochen, Gott liebt uns. Gott liebte nicht die Steine, er schuf sie, aber sie sind in seinen Augen nicht so wertvoll wie der Mensch. Gott schuf das Universum, er schuf die Welt, er schuf die Berge und die Tiere, und er sorgt sich für sie und er kümmert sich um sie alle. Und Gottes Wort sagt uns, dass selbst wenn ein Sperling fällt, es an Gott nicht vorübergeht. Aber wir sind Menschen, und wir Menschen haben unendlich größeren Stellenwert als alles andere, weil Gott uns liebt. Und diese Liebe ist wunderbar groß, ihr Lieben. Römer 5, Vers 8 bringt es genau zum Punkt. Lasst uns das mal aufschlagen. Römer 5, Vers 8. Und hier heißt es: Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Gott beweist im Grunde genommen seine Liebe zu uns dadurch, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt sendet. Der Herr Jesus Christus, er kam in diese Welt, er starb nicht für die Steine, er starb nicht für die Berge, für die Natur, er vergoss sein Blut auch nicht für die Tiere, für die Pflanzen und für die Blumen, so schön sie auch sein mögen. Wir Menschen sind ihm so wertvoll, dass Gott bereit war, seinen Sohn Jesus Christus vom Himmel zu senden, um uns dadurch näher zu kommen und uns das Heil und die Erlösung bereiten zu können. Er ließ also seinen Sohn Jesus Christus für uns sterben, und sein Blut, das er vergossen hat, das reinigt uns von aller Sünde. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19, und hier heißt es: Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlem Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes. Wir haben gesehen, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und Jesus Christus vergoss sein Blut für seine geliebte Schöpfung, für den Menschen, der so wunderbar und genial geschaffen worden ist, als König über die gesamte Schöpfung eingesetzt worden ist, dem alles unter die Füße getan worden ist und der als Herr oder Herrscher über all das, was Gott in dieser Welt geschaffen hat, gestellt worden ist. Und Gott liebt ihn so, dass er seinen Sohn sendet, und sein Sohn stirbt. Er vergisst sein Blut. Und dieses Blut, das Jesus Christus vergossen hat, das gibt jedem Menschen dieser Welt diese Möglichkeit, Leben aus Gott zu bekommen. Nicht nur Leben in dieser Welt, so wie wir es am Anfang betrachtet haben, nicht nur Leben in dem Sinn für sich, für meine Ansprüche, für meine Interessen, für das, was mich bewegt, was mir Spaß macht, was ich haben möchte, sondern ein Leben aus Gott, ein erfülltes Leben, da, wo Gott mich führt, wo ich verstehe, was der Sinn meines Lebens ist, wo ich durchschauen kann, was eigentlich für mich gut ist und was der Zweck und das Ziel meines Lebens ist. Das ist es, was uns auch zu diesem dritten Punkt eigentlich bringt. Leben aus Gott als Geschenk an uns. Wir leben in einer Welt, die uns irgendwie versucht beizubringen, dass unser Wert daran gemessen wird, was wir wissen oder wie wir aussehen oder wie wir sind oder was wir in unserem Leben erreicht haben oder was wir wissen und so weiter. Und manchmal ist es sehr, sehr leicht für uns, in diese Falle hineinzutappen. So zu denken, wie die Menschen um uns herum denken. Und wie denken sie? Eben wie ich gezeigt habe. Sie meinen, der Wert unseres Lebens misst man daran, wie weit man gekommen ist, welches Ansehen wir haben, wie wir aussehen, was uns so prägt im Leben, was wir besitzen und so weiter. Aber ihr Lieben, da sich diese Messlatte ständig verschiebt, ständig verändert, ist das Selbstgefühl vieler Menschen gerade dadurch ständig unter Druck. Und man hat den Eindruck, dass man das Ziel, so zu sein, wie die Messlatte gehoben wird, irgendwie nicht erreichen kann. Und Menschen um uns herum, sie versuchen irgendwie diese Ziele zu erreichen. Ansehen zu gewinnen, durch Besitztümer hervorgehoben zu sein, sich vielleicht irgendwie so zu verhalten, das zu haben, das an sich zu haben, zu tragen, was uns so einen Stellenwert in der Gesellschaft irgendwie geben kann. Und weil man nicht ständig an diese Messlatte rankommt, ist gerade das Problem tausender Menschen um uns herum, dass sie unter diesem Druck scheitern. Ich las vor einiger Zeit so ein bisschen genau über diese Angelegenheit eine Statistik. Und wir können uns nicht vorstellen, wie viele Menschen darunter leiden, genau in diesem Problem nicht zurechtkommen. Sie leben in einer Gesellschaft oder der Kreis ihrer Freunde oder sonst irgendwas, die Messlatte liegt hier. Und die Menschen versuchen, an diese Messlatte irgendwie heranzukommen. Ständig unter diesem inneren Druck, das zu erwerben, das zu kaufen, so auszusehen, das zu wissen, um an die gleiche Messlatte zu kommen, wie die anderen sind. Und weil sie es nicht schaffen, verzweifeln sie innerlich. Und diese Beschreibung, sie sagte aus, dass es im Grunde genommen in Deutschland allein alle 4 Minuten aus diesem inneren Druck heraus, alle 4 Minuten ein Mensch versucht, sich das Leben zu nehmen. Weil er mit dem eben nicht zurechtkommt. Natürlich, nicht alle Versuche gelingen, Gott sei Dank, aber immerhin, statistisch gesehen im letzten Jahr, 11.000 Suizide. Allein in Deutschland. Bedeutet, alle 47 Minuten ist ein Mensch an Selbstmord gestorben. Gerade eben aus dem Grund, weil er in sich selbst, mit sich nicht zurechtgekommen ist. Er hatte gewissen Druck, den er nie irgendwie erfüllen, ausleben konnte, erreichen konnte in seinem Leben. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen zeigt Gott uns ein anderes Ziel, einen Zweck des Lebens, das uns von diesen Dingen ganz und gar in eine ganz andere Richtung führt. Wir haben eben gesehen, Jesus Christus kam in diese Welt und er liebte jeden Mensch so, wie er ist. Ob er gewisse Ziele erreicht hat oder nicht, ist für Gott nicht ausschlaggebend an erster Stelle. Ob er sich an anderen messen kann oder nicht, ist nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, dass der Mensch erkennt, dass für ihn Jesus Christus in diese Welt kam und das Blut vergossen hat, das ihm von seiner Sünde befreien und reinigen kann. Und darum ist Gott bemüht, uns Menschen zu dem Platz zu führen, wo wir erkennen, nicht diese Messlatte ist für uns das Maßstab, sondern die Erlösung in Jesus Christus, das Leben in Gott. Wir sind also nicht nur eine einmalige und wertvolle Person vor Gott. Unser Leben hat einen Sinn und es hat einen Grund. Es hat einen Grund, warum uns Gott so geschaffen hat. Und der Grund ist darin zu finden, dass Gott uns liebt und Gott uns einen Sinn im Leben gibt. Und der Sinn besteht darin, dass Gott mit uns Gemeinschaft aufnehmen möchte und uns glücklich machen möchte. Gott möchte, dass wir in eine persönliche Beziehung zu ihm kommen. In die Beziehung, die irgendwann mal zerbrach. Und in diese Beziehung führt Gott jeden von uns. Und Gottes Wort sagt, dass Gott einen wunderbaren Plan für jeden Menschen dieser Welt hat. Und dieser Plan beginnt damit, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir seine Liebe erkennen und in diese persönliche Beziehung zu dem Schöpfer kommen, ihm in unser Leben aufnehmen und mit ihm ein Leben führen. Wisst ihr, der Mensch kann im Grunde genommen nur da glücklich sein, wo sein Element zu finden ist. Jedes Wesen dieser Welt. Der Fisch, ein Fisch, er kann nur glücklich sein, wenn er im Wasser ist. Ein Vogel, er kann seine Freiheit in der Luft ausleben, wenn er frei ist. Dazu wurde er erschaffen. Und ein Mensch, er kann nur da glücklich sein, wenn er in dieser Gemeinschaft mit Gott, wenn er in Gott lebt und Gott in ihm, dann ist er frei. Frei von dem Druck, den ihm dazu führt, diese Messlatte zu erreichen. Frei von inneren Druck der Sünde, in diesem Bewusstsein zu leben. Ich habe Gott beleidigt, ich habe gegen Gott gesündigt. Frei von dem, was mich belastet. Frei von den Lastern, Gebundenheiten dieser Welt. Und das schenkt uns Gott in einer persönlichen Beziehung zu ihm. Und wisst ihr, leider ist es so, dass kein Mensch dieser Welt von sich aus an diesem Platz irgendwie sich befinden oder stehen bleiben kann. Er hat sich vom Schöpfer entfernt. Am Anfang der Schöpfung war es so, dass Gott mit dem Mensch Gemeinschaft hatte. Gott unterhielt sich und das heißt, Gott baute den Menschen. Aber irgendwann mal kam diese Trennung, weil Adam und Eva in der Sünde eingewilligt haben. Und diese Sünde drang in ihr Herz. Diese Gemeinschaft wurde dadurch aufgekündigt, weil sie auf den Feind Gottes, auf den Teufel mehr gehört haben und ihm Vertrauen geschenkt haben und dadurch in der Sünde gefallen sind. Und durch den Sündenfall, ihr Lieben, und dadurch zog alles Elend in diese Welt, Naturkatastrophen, Seuchen, Krankheiten, Bosheit, Ungerechtigkeit und letztendlich und schließlich auch der Tod. Gott aber liebte uns immer so und er hörte nie auf zu lieben. Und Paulus beschreibt es in Römer und sagt, so wie durch einen die Sünde in der Welt gekommen ist und bis zu uns hindurchgedrungen ist, so ist durch den einen Jesus Christus uns allen die Möglichkeit gegeben, zu einem Leben in Gott zu kommen. Der Preis oder den Preis für die Erlösung, den konnte keiner von uns selbst bezahlen. Und bis heute ist es so, dass alle unsere persönlichen Anstrengungen, sie reichen nicht, dass wir in diese Gemeinschaft mit Gott kommen können. Wir brauchen die Gnade der Erlösung. Und diesen Preis, den wir selbst nicht erringen, nicht bezahlen, nicht uns irgendwie erarbeiten, erwirtschaften konnten, den bezahlte Jesus Christus. Dadurch, dass er in diese Welt kam. Er starb für uns am Kreuze, er vergoss sein Blut und er nahm uns Menschen zu sich in die Gemeinschaft und wir dürfen seine Kinder sein. Und heute ist es so, ihr Lieben, dass jeder Mensch der jetzt heute Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland um Vergebung seiner Sünde bitten wird und sein Leben ihm, Jesus Christus, anvertraut, wird errettet. Und er tritt in diese wunderbare persönliche Beziehung mit Gott ein. Und er beginnt und er führt ein Leben mit Gott. Ein Leben aus Gott. Und das ist genau das, was wir eben auch am Anfang in unserem Thema angesprochen haben. Leben so wie ich will, leben in der Freiheit oder leben aus Gott. Das, was uns in Gott geschenkt wird. Zusammengefasst, wir haben gesehen, dass es ein Leben in der Freiheit gibt und jeder von uns es genießen kann. Aber Gott zeigt uns gleichzeitig, dass wir Verantwortung tragen für das, was wir machen. Für alles, was wir machen, tragen wir persönlich die Verantwortung. Und diese Verantwortung wurde uns Menschen anvertraut, übergeben. Wir haben einen freien Willen. Wir leben in dieser Welt und wir können so oder anders handeln. Und Gott stellt uns das vor Augen und sagt, du kannst es machen, aber bedenke, für das, was du tust, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Und dann haben wir gesehen, auf der einen Seite den Sinn unseres Lebens. Dass der Sinn unseres Lebens in Gott verborgen ist. Wir leben nicht sinnlos und wir gehen nicht einfach so durch den Tag, sondern Gott hat einem jeden von uns einen Sinn gegeben. Wir haben gesehen, jeder von uns hat einen Wert vor Gott. Einen Wert, weil wir sind die Schöpfung Gottes. Wir wurden wunderbar gemacht. B. Wir sind im Bilde Gottes erschaffen worden. Und C. Wir sind von ihm geliebt. Und drittens, wir haben eben gesehen, Gott schenkt uns Leben aus Gott als ein Geschenk. Wir können es empfangen. Wir haben dieses Thema gehört gestern, mehr sein. Und genau das möchte Gott uns geben. Mehr als nur leben, wie ich will. Mehr als ein Leben nach meinen Vorstellungen. Mehr sein. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, der besitzt das Leben. Der hat ewiges Leben. Leben sogar im Überfluss. Das fließt über. Das ist mehr als einfach nur ein Leben. Und zu diesem Leben streben wir an. Mehr als nur einfach leben. Nicht nur ein bloßer äußerer Schein sein, ein Mensch, der nach diesen Werten strebt, so sein wie andere, so leben, so aussehen, so tun, so handeln, wie andere es tun und ständig unter diesem Druck zu leben, ja, ich möchte genau das Gleiche, ich möchte genau so sein und so weiter. sondern leben aus Gott, in dieser Freiheit, in dieser Gemeinschaft mit Gott, wissend, dass ich geliebt werde, weil ich ein wunderbares Geschöpf bin, weil Gott mir diese Fähigkeiten hineingelegt hat und mir diese Talente verleiht, die ich vermehren soll, einsetzen zu seiner Ehre. Und ich wünsche, dass Gott uns dabei Gnade gibt, wirklich Leben, aber nicht nur Leben, sondern Leben aus Gott zu haben. Gott segne uns. Amen.